Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Business Talk am Kudamm. Mein Name ist Fosia Butt. Heute spreche ich mit Jochen Resch, dem Vorstand der Verbraucherzentrale Brandenburg, über den großen Anlegerskandal der Münchener P&R-Gruppe. Herr Resch, 54.000 Geschädigte, davon größtenteils Privatanleger. Laut aktuellen Angaben werden rund 1 Million Container vermisst. Anleger fürchten nun um Investitionen in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro. Dabei hieß das Motto der P&R-Gruppe doch einfach, ertragreich und zuverlässig. Doch das Gegenteil ist nun eingetreten. Ihre Kanzlei vertritt Anleger in diesem Fall. Können Sie uns denn etwas zum aktuellen Stand des Verfahrens sagen?
Ja, das kann ich natürlich. Ich bin Anlegeranwalt, das haben Sie gerade gesagt. Und wir vertreten eine ganze Reihe von Anlegern aus diesem Komplex. Die Zahlen muss man noch mal vielleicht verdeutlichen. 1,6 Millionen Container sollte es geben. Rund 600.000 sind da. Mhm. Rund 60.000 Anleger, das Volumen haben Sie schon gesagt. Wir wissen jetzt, dass nur 618.000 Container vorhanden sind. Mhm. Das ist nicht da. Man muss davon ausgehen, dass die auch niemals vorhanden gewesen sind. Seit 2007 ist eine Differenz immer größer geworden zwischen den vermeintlichen erworbenen Containern und der tatsächlichen Anzahl. Also man kann sagen, es wurde Gelder eingenommen, die Anleger glaubten, Container zu kaufen. Sie haben Mieten bekommen aus den vermeintlichen Containern. Sie haben die Container rückverkauft, haben Geld eingenommen und wieder neu. Das alles war nicht vorhanden, dieses Geschäft. Also ein Scheingeschäft, ein Schneeballsystem. Aus den Anlegergeldern wurden immer wieder diese Scheingeschäfte gemacht. Nur 600.000 Container sind vorhanden, also ein Teil ist da, aber 1 Million Container sind nicht da. Wurden auch wohl nie angeschafft.
Verstehe. Und was meinen Sie, wie konnte der Skandal so lange unentdeckt bleiben?
Der Hauptgrund ist dadurch, dass es gut ging, nicht? Also alle Leute, also Schneeballsysteme zeichnen sich immer dadurch auf, dass sie zusammenbrechen mit einem Schlag. Richtig. Keiner kommt ja zum Anwalt und sagt, hallo Herr Resch, toll, ich wollte Ihnen sagen, es läuft, alles ist gut. Mhm. Er kommt dann, wenn er ein Problem hat. Keiner rennt zum Arzt und sagt, hallo Herr Arzt, ich bin gesund. Ich gehe dann hin, wenn ich ein Problem habe. Und genauso hier, bis in den Herbst des vergangenen Jahres gab es überhaupt keine Anzeichen. Dann gab es so Zahlungsstockungen 2017. Da mögen dann die Ersten skeptisch geworden sein. Aber weil es immer lange lief, 40 Jahre fast, glaubte man, das ist ein gutes Geschäft. Mhm. Nicht? Und das ist der Hintergrund, dass man also über Jahre einfach das System funktionierte. Alle haben ihr Geld bekommen, alle haben ihre Mieten bekommen. Es war alles okay. Aus diesen Einnahmen, die da erfolgt sind, sind diese Scheingeschäfte finanziert worden. Also keine Auffälligkeiten, zumindest nach außen hin.
Typisch für Schneeballsysteme.
Typisch für Schneeballsysteme. Ja.
Herr Resch, nach Schätzungen des Manager-Magazins soll sich der Schaden ja im Milliardenbereich bewegen. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Geschädigte denn jetzt?
Aus der Insolvenzmasse wird nicht viel übrig bleiben. Also man kann seine Forderung anmelden. Da gibt es möglicherweise zwei Kategorien. Diejenigen, die Zertifikate haben, also die Zertifikate haben mit einer Nummer drauf, wo man möglicherweise zuordnen kann. Ich habe meinen Container, der steht in Hongkong, der steht in Shanghai, der steht in Hamburg oder sonst wo. Das sind vielleicht 10% der Anleger. 90% der Anleger können überhaupt keine Zuordnung machen. Die haben nicht mal rechtlich Eigentum erworben, das war unsere These von Anfang an. Jetzt wissen wir, es ist keine rechtliche Frage, es ist eine rein tatsächliche Frage. Man kann an nicht existenten Containern kein Eigentum erwerben, logisch. Mhm. Also diejenigen, die ein Zertifikat haben, mögen vielleicht noch besondere Rechte im Insolvenzverfahren haben, Aussonderungs- oder Absonderungsrechte. Sonst können die Anleger ihre Forderung anmelden. Ich glaube, dass der Anmeldezeitpunkt ist jetzt vom Insolvenzverwalter bis zum 23. September, glaube ich, gesagt. Anfang Oktober ist ja jetzt die Gläubigerversammlung in München an 2 Tagen, glaube ich, am 19. oder 20. Mhm. Oktober. Da werden natürlich viele sein, es soll in der Olympiahalle stattfinden. Letzter Stand von gestern. Die Anleger können also ihre Forderung anmelden, werden, wenn sie nicht diese Sonderrechte als Zertifikatseigentümer sind, werden sie mit einer Quote sein. Der zweite wichtige Anspruch ist aber gegen Anlageberater. Mhm. Denn die Anlageberater hätten meines Erachtens feststellen können, dass sie gar keinen Container verkaufen. Nicht, weil die nicht existent sind. Das wussten sie natürlich nicht. Mhm. sondern weil aus rechtlichen Gründen die Übertragung des Eigentums gar nicht stattfinden konnte. Nach dieser rechtlichen Konstruktion konnte es nicht dazu führen, dass man Eigentümer eines Containers wird. Und das hätte ein Anlageberater wissen müssen. Ein Anlageberater muss Anleger und anlagegerecht beraten. Er muss also genau gucken, was für ein Produkt hat er, was er da verkauft.
Richtig.
Funktioniert das? Ist logisch, ist überall so. Nicht? Jeder Verkäufer, wenn Sie eine Waschmaschine kaufen, weiß Sie auch, dass der Verkäufer weiß, was das für ein Produkt ist. Mhm. Und das genau erklären kann, welche Werte der hat. Genauso hier. Er muss sich genau darüber informieren, was ist das für ein Produkt. Funktioniert das? Kann man Eigentum erwerben an Containern? Und nach unserer Einschätzung hätten die merken müssen, dass zumindest rein rechtlich gesehen erhebliche Zweifel bestehen, ob eine Eigentumsübertragung möglich ist. Sie hätten warnen müssen, dass man kein solches Geschäft machen kann. Und deswegen gibt es wohl auch einen Schadensersatzanspruch gegen die Vermittler, die Berater.
Ich verstehe. Von Rechtsanwälten heißt es ja meist, Geschädigte sollten schnellstmöglich reagieren. Droht Verjährung oder gibt es andere Gründe für den Ratschlag, schnell zu handeln?
Es gibt eine dreijährige kenntnisabhängige Verjährungsfrist. Die war möglicherweise im letzten Jahr begonnen, da gab es die ersten Hinweise, wahrscheinlich aber erst in 18, sodass wir 19, 20, 21, am 31.12.21 dürften hier alle Ansprüche verjähren. Also wir haben noch eine Zeit.
Verstehe.
Da gibt es nichts Akutes. War die Beratung länger zurück, muss man sehen, ob das nicht verjährt ist. Mhm. Es gibt eine 10-jährige absolute Verjährungsfrist. Also wer vor länger als 10 Jahren gekauft hat, hat heute keinen Anspruch mehr. Genau Tag, genau 10 Jahre. Heute, was haben wir heute, den 28. 29. verjähren alle Ansprüche aus 2008.
Ich verstehe. Das heißt, Anleger sollten besser früher als später ihre Ansprüche geltend machen.
Ja, einfach weil mehr Masse da ist und weil sich das lohnt und weil man, glaube ich, sich entscheiden soll, was zu tun. Ne? Mhm. Ich glaube, dass man auch für sich dann Klarheit haben soll, will man was machen, will man nichts machen.
Herr Resch, der P&R-Skandal ist ja nun einer von vielen in der Finanzbranche in den letzten Jahren. Die Finanzprodukte werden ja von der BaFin beaufsichtigt. Halten Sie die Kontrolle denn für ausreichend?
Darf ich nochmal zurückkehren zu einer Frage, die Sie mir nicht gestellt haben, die ich aber vielleicht beantworten darf?
Sehr gerne.
Ja, da gibt es noch ein anderes Problem, das auftreten kann bei P&R. Die Frage, kann man Scheingewinne oder müssen Scheingewinne zurückgezahlt werden?
Richtig.
Eine ganz wichtige Frage. Das Risiko ist hoch, dass diejenigen, die die Geschäfte abgewickelt haben in den vergangenen Jahren, also abgewickelt haben, oder auch diejenigen, die noch drin sind, aber die schon Vorgeschäfte abgewickelt haben, noch einmal aufgefordert werden, diese ganzen Geschäfte rückabzuwickeln.
Können Sie das vielleicht näher erläutern?
Also wenn ich Container gekauft habe, die es gar nicht gegeben hat. Mhm. Wenn ich Mieten bekommen habe, die es gar nicht gegeben hat.
Richtig.
Wenn ich Rückkäufe gemacht habe, die es gar nicht gegeben hat. Alles Scheingeschäfte und Scheingewinne. Und Scheingeschäfte und Scheingewinne können rückabgewickelt werden, wenn der Insolvenzverwalter das fordert.
Ach so. Mhm.
Das ist noch eine Sache, das ist nicht so selten. Es gibt andere Komplexe, wo das erfolgen kann. Scheingewinne gab es vor kurzem in Finus, ein großer Anbieter, der 2015 auch in Insolvenz gegangen ist, in Dresden. Dort hat der Insolvenzverwalter jetzt im vergangenen Jahr und in diesem Jahr Scheingewinne zurückgefordert. Also das ist eine Regelung, die ist normal, das muss ein Insolvenzverwalter tun, dass er alles zur Masse zieht, was er zur Masse ziehen kann.
Richtig.
Ne? Alles reinholen. Und diese Geschäfte existierten ja nicht. Das sind enorme Gelder ausgegeben worden, zurückgezahlt worden von Seiten P&R an die Anleger aus Geschäften, die nicht existierten.
Mhm.
Und das ist ein Risiko, das noch offen ist. Da müssen Anleger sehr aufpassen. Das kann ein viel höherer Betrag sein, der dann noch ins Risiko gebracht werden kann, als das, was die Anleger selber jetzt aktuell noch drin haben.
Mhm. Verstehe.
Also das ist ein Risiko, das noch nicht so richtig durchdiskutiert worden ist, was aber noch kommen kann. Entschuldigung, wenn ich die Frage jetzt...
Kein Problem. Dann können Sie ja gleich die vorherige Frage beantworten.
Die vorherige Frage war, was die BaFin machen soll. Naja, das ist... Ja, da muss man immer schauen, die BaFin hat bestimmte Kompetenzen.
Richtig.
Und der Gesetzgeber gibt die Kompetenzen. Direktgeschäfte, Direktinvestment sind nicht unter der Aufsicht der BaFin. So einfach. Die BaFin war nicht zuständig. Ende, Punkt. Ohne Zuständigkeit kann die BaFin nicht eingreifen. Der Gesetzgeber muss entscheiden, was ist das, was ist der Rahmen, ob das alles so funktioniert und ob wirklich solche Überwachungssysteme greifen, ist auch noch eine Frage. Ich darf vielleicht mal an der größte Schneeballskandal, den es wohl jemals zu geben hat, in Amerika, Madoff. George Madoff, der hat 7 oder 8 Milliarden Dollar auf diese Art und Weise über Jahre, Jahrzehnte gemacht. Mhm. Und die SEC, die amerikanische Bankenaufsicht, ist eine sehr scharfe. Mhm. Und über Jahre, Jahrzehnte ist nicht aufgefallen, dass mitten in Manhattan, wo die SEC sitzt und mitten in Manhattan, wo Madoff sein Treiben gemacht hat, vor der Haustür ihnen das passiert ist. Mhm. Also glauben wir doch nicht, dass so etwas wirklich hilft. Es führt nur zu neuen Modellen. Also das heißt, wir haben es mit einer Branche zu tun, wo wir hochintelligente und sehr kreative Menschen haben. Das sind keine Dummies. Mhm. Und das ist immer ein Kampf, wer ist schneller, wer ist besser. Und der Gesetzgeber ist meistens hinterher.
Mhm. Ich verstehe, ja, also kommen Sie mit immer ausgeklügelteren.
Ja, und, immer, und man kann ja nicht alles regulieren. Wir reden hier von Geschäftsmodellen zum Beispiel, dass Kommanditgesellschaften benutzt worden sind, um solche Betrugsmodelle durchzuführen. Kommanditgesellschaften gibt es seit über 100 Jahren und sind ein uraltes Modell, wird benutzt in jeder Form und sehr vernünftig. Wenn jetzt einer das missbraucht, kann man ja die Kommanditgesellschaften abschaffen. Es wäre so, als würde man alle Messer verbieten, weil damit schon mal jemand erstochen worden ist. Ne? Mhm. Also von daher kommt es immer darauf an, wie benutzt man dieses Werkzeug. Man kann es zum Guten, man kann es missbrauchen und ich glaube, man kann jedes Werkzeug missbrauchen. Genauso muss man immer aufpassen, dass man mit Regulierung nicht auch Geschäftsmodelle totmacht oder Initiativen totmacht, die eben eigentlich erhaltenswert sind. Was kommen muss, und das ist eben teuer, eine Staatsanwaltschaft, eine Ermittlungsbehörde, die den Dingen nachgeht, das zu verbieten, ist relativ einfach mit Gesetz, es hat auch kostet kaum Geld, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Wenn ich solche Sachen aufdecken will, dann muss ich eine Staatsanwaltschaft haben, die in der Lage ist, das zu prüfen. Muss ich Ermittlungsbehörden haben, die das machen. Und das kostet Geld. Richtig. Das ist richtig teuer, aber nur das funktioniert. Mhm. Also was wir hier erleben, so mit diesen ganzen Reglementierungen, Scheingeschäfte, die Protokollierungspflicht, die eingeführt wurde nach dem Lehman-Skandal 2008, ist ein Gottesgeschenk für die Branche gewesen. Jetzt ist die Beweislast bei dem betrogenen Anleger. Ein Anleger unterschreibt alles, weil er arglos ist. Und wenn der Anlageberater ein guter Freund oder ihm sagt, musst du hier mal kurz unterschreiben, der liest es doch nicht durch. Tun wir doch alle nicht. Ich weiß nicht, wie man sieht das letzte Mal die Google-Bedingungen für den Rechner durchgelesen haben. Ne? Wie häufig machen Sie das? Einmal in der Woche?
Vielleicht. Wenn es
hochkommt. Ne? Also man, von daher. Das liegt die Beweislast um. Mhm. Der Anleger unterschreibt, dass er das alles gewusst hat, dass er die Risiken gekannt hat. Also das sind alles Sachen, die sind nicht hilfreich.
Ich verstehe. Herr Resch, einen Anwalt beauftragt man ja meist erst, wenn der Schaden entstanden ist. Was können denn Anleger Ihrer Meinung nach tun, um sich im Vorfeld vor unseriösen Angeboten zu schützen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass natürlich die meisten Anleger unseriöse Angebote gar nicht erkennen. Ne? Denn ich habe in den 3 Jahrzehnten, wo ich als Anlegeranwalt tätig bin, immer wieder gemerkt, dass Menschen, die zum Beispiel Schrottimmobilien gekauft haben, gelacht haben, wenn sie das im Fernsehen gesehen haben, dass die da so dumm sind und kaufen eine Wohnung irgendwo in Leipzig oder sonst wo, die sie gar nicht gesehen haben. Und wie kann man denn zum Notar gehen, ohne das zu verstehen? Und wie kann man nur so dumm sein? Und dieselben Menschen machen es dann selber, weil sie die Situation nicht erkennen, dass das, was sie jetzt gerade erleben, auch das gewesen ist, was sie im Fernsehen gesehen haben. Bei ihnen ist das anders, weil der Anlageberater doch der gute Freund ist, sie abholt. Richtig. Nicht? Und da ist die Arglosigkeit da. Also das heißt, es ist das Persönliche, was dazu führt, dass man in solchen Gesprächen dann auf solche Sachen reinfällt. Das zu erklären, dass das alles schlecht ist, das hilft nicht. Wir sind schutzlos in einer solchen Beratungssituation.
Habe ich Sie richtig verstanden? Das heißt, man sollte immer mit einem gesunden Misstrauen an jede Sache rangehen, die mit Geld, viel Geld zu tun hat?
Man sollte sich einfach mal überlegen, ich will ein Beispiel sagen, ein anderer Skandal, der gerade abläuft, ist PICAM. Das ist Trading gewesen, zusammengebrochen, nur 350 Millionen Euro Schaden. Da sind Zinsen versprochen worden, 7-8% oder mehr. Mit einem computergestützten Rechnersystem konnte man am Markt handeln. Muss ich eigentlich fragen, wenn ich ein solches tolles System habe, mit 7% Verzinsung, warum mache ich es nicht selber? Warum teile ich es auch nicht mit anderen? Warum nehme ich nicht für 2% einen Kredit auf? Und verdiene Milliarden, Billionen. Ne? Warum, wenn ich ein solches tolles System habe, kommt nicht das ganze Geld der Welt zu mir und sagt, oh, 7% will ich auch haben. Hier hast du mein Geld, mach, mach. Die Fragen, die denken sich doch auf, wenn man mal ein bisschen tiefer denkt.
Verständlich,
ja. Ne? Logisch. Ja. Was würde passieren? Derjenige, der Geld haben will, würde sagen, also ich brauche Geld, 7% bin ich dafür bereit zu bezahlen. Aber wenn ihr mich überschüttet mit Geld, da zahle ich euch doch keine Zinsen mehr. Warum soll ich das tun?
Ja,
also 5%, 2%, 1% reicht noch auch. Also das einfache Nachdenken und die Konsequenzen sich bewusst machen, könnten ausreichen, um zu erkennen, dass das nicht sein kann. Denn wenn es wäre, dann würden die und die Konsequenzen eintreten. Und deswegen sind alle solche Sachen, die man nicht versteht, glaube ich, immer gefährlich. Mein eigener Rat ist, dass man nur Geschäfte machen sollte, die man versteht. Sonst lieber das Geld aufs Sparkonto, auch wenn es da nichts bringt. Ich weiß, dass es keine Zinsen gibt, alles mir klar. Oder das Kopfkissen oder so, nicht, wo man sein Geld immer noch hat. Diese ganzen Anlagemodelle, ist das Geld weg. Da ist es immer noch da. Und das ist schon manchmal viel wert. Und vernünftig wäre natürlich, wenn ich mir bewusst mache, dass wir über die Jahre Hunderte von Millionen Euro zurückgeholt haben, über 30 Jahre, von betrogenen Anlagen oder vermieden haben, dass sie bezahlt wurden oder vermieden haben, dass größerer Schaden entstanden ist. Eigentlich wäre schon ein Rat gut, wenn Leute vorher anrufen würden, was teilweise passiert, was wir auch mitmachen, sollen wir das machen oder nicht. Also wenn die alle das nicht gemacht hätten, wenn die alle ihre Anleihen, ihr Container nicht gekauft hätten, wenn die alle ihre Immobilien nicht gekauft hätten, diese Schrottimmobilien, wenn die das nicht gemacht hätten, wäre ein Riesenschaden vermieden worden. Allein das wäre hilfreich, keinen Fehler zu machen. Der nächste Schritt, das richtige Investment zu treffen, das ist natürlich viel schwieriger. Aber allein den Fehler nicht zu machen, das Geld nicht zu verlieren, sondern unter dem Kopfkissen zu haben, wäre ja schon ein großer Fortschritt, oder?
Das stimmt. Ein sehr guter Ratschlag, Herr Resch. Und damit bedanke ich mich auch für das interessante Gespräch.
Gerne.